Reflektor Spezial. Jan, Thees und Kolja. Die 20 besten Comebacks.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Diesmal wieder mit
Kolja Podkovic
und Thees Uhlmann.
Und mit
Jan Müller von Tokotronic.
Ja, das ist jetzt Teil 2 unserer Folge, die 20 besten Comebacks. Und jetzt geht es hier um Platz 10 bis 1. Bevor es hier losgeht, mache ich ganz kurz Reklame für meinen Club Reflektor. Dort könnt ihr alles früher hören, ohne Werbung. Außerdem jeden Monat eine Extra-Folge. Es gibt Online-Meetings, Schallplatten gegen Mitgliedschaft und so weiter und so weiter und so fort. Es lohnt sich, es ist toll. Ihr findet den Link in den Shownotes und dann ab zu Steady. Ihr helft mir sehr, wenn ihr im Club Reflektor mitmischt. Danke, danke, danke. Aber jetzt geht es auch direkt weiter. Ja, Thees, Kolja, Platz 10 bis 1. Es wird spannend. Freut ihr euch schon?
Sehr.
Total.
Wir legen direkt los. Kolja, du hast Platz 10 vorbereitet. Eine deiner zahlreichen Lieblingsbands. Fang bitte an.
Die Rede ist von Guns N' Roses natürlich. Ein Album, Chinese Democracy, was nicht fehlen darf, wenn man über Comeback-Alben redet. Ein Album, das mindestens 15 Jahre im Produktionsprozess gedauert hat und das, glaube ich, auch ungefähr genauso lange angekündigt war. Also das letzte Guns N' Roses Album, auch noch in der alten Besetzung mit Slash und Duff, die ja mittlerweile wieder dabei sind. Das war 93 erschienen, das war dieses Coveralbum.
Spaghetti Incident.
Genau, und danach kam da ja nicht mehr so viel. Danach sind Guns N' Roses vor allem eigentlich aufgefallen, weil eben nach und nach alle ausgestiegen sind und irgendwann nur noch Axl übrig war. Und der hat halt immer gesagt, da kommt dieses Album, aber das kam halt irgendwie nie. Und es ist völlig irre. Ich habe euch ja auch gesagt, ihr müsst euch mal diesen Wikipedia-Artikel zu diesem Album durchlesen. Das ist, eigentlich ist es ein kleiner, spannender Roman, dieser Wikipedia-Artikel, was da alles passiert ist in diesen 15 Jahren. Ich hoffe, irgendwann kommt da mal eine Doku drüber. Das können wir hier, glaube ich, nur anreißen. Aber es ist, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist zum Beispiel das teuerste Album der Musikgeschichte wahrscheinlich gewesen. Es hat mindestens 13 Millionen Dollar gekostet. Schon 1998 hat Axl Rose von Geffen, der Plattenfirma, eine Million bekommen, dass er das Album jetzt mal fertig machen soll. Und er hätte noch eine weitere Million bekommen, wenn er am 1.3.1999 fertig geworden wäre.
Das finde ich so genial. Kurzer Einwurf. Einfach nicht abliefern und dann sich dadurch noch extra Geld einheimsen. Das ist wirklich schön.
Also der Axl ist... Also wenn man das alles sich so vergegenwärtigt, was da los war, ich habe ja eh irgendwie Sympathien für den. Ich weiß nicht, ob ich damit hier alleine bin in unserer illustren Runde.
Also ich bin nicht dabei.
Ja. Magst du Axl, Thees?
Ich lasse dich erstmal weiter erzählen.
ich mag den
schlage
ja
mich immer auf die Seite der Gewinner.
Mhm. Aber nachdem ich nochmal verstanden habe, wie der da irgendwie an der Vollendung dieses, ich glaube, es war für ihn noch wie so ein Lebenswerk. Es sollte das beste, wichtigste, größte Rockalbum, das es jemals gab, irgendwie werden. Und wie er da einfach immer wieder dran gescheitert ist und so. Ich möchte ihn eigentlich immer nur in den Arm nehmen, wenn ich mir das vergegenwärtige. Der hat dann ja auch zwischenzeitlich mal so jahrelang einfach gar nichts mehr geschrieben, weil er eine Schreibblockade hatte. Ständig auch die Band ausgetauscht, also wie viele Musiker auch einfach bei Guns N' Roses waren.
Und Produzenten auch, ne?
Genau, immer Produzenten ausgetauscht und immer, wenn ein neuer Produzent da war, alle Lieder nochmal neu eingespielt und dann irgendwie so den Drummer dazu verdonnert, jetzt das alles, das muss genauso sein, wie es damals war, aber du musst es nochmal machen. Irgendein Drummer meinte auch, er hat so im Laufe der Jahre die ganzen Lieder 3, 4, 5 Mal immer wieder neu über die Jahre aufnehmen müssen. Also 3 Mal heißt ja nicht nur 3 Takes, sondern da hat er dann wahrscheinlich jeweils dann wochenlang geschwitzt und so. Und diese Songs wurden ja dann auch immer wieder mal geleakt. Es war ja so ein Treppenwitz in all den Jahren immer so, ja, wann kommt dieses Album, das kommt ja eh nicht. Dann gab es mal wieder irgendwelche Demos, die geleakt wurden. Noch jetzt in der neuen Guns N' Roses Version, die wieder fast wie die alte Version ist, haben die ja so ein paar neue Songs rausgebracht. Das sind auch einfach nur neu eingespielte Songs, die damals nicht auf der Platte am Ende gelandet sind. So, ne? Also der hat da irgendwie so einen Katalog, mit der nicht los wird. So. Und entsprechend ist das Album Album natürlich auch völlig überfrachtet und überladen, sowohl was den Gesang angeht und die Gitarren, das hat alles auch so viele Spuren und da noch ein Orchester.
Also ich habe es ja auch nochmal gehört, ich dachte eigentlich dann so, ist ja ein ganz normales, ganz gutes, ganz normales Album so. Und klar hast du dies überfrachtet, aber so crazy ist es dann gar nicht. Es klingt ja jetzt ja nicht wie Scott Walker oder so.
Nee, gar nicht.
Und ich kann mich an all diese Jahre erinnern, wo es immer wieder hieß, ja, dann kommt das Album. Der Albumtitel ist ja auch so völlig, man weiß nicht, woher kommt eigentlich dieser Albumtitel. Der sorgt ja auch noch dafür, dass man denkt, warum eigentlich? Es klingt alles so, wie als wäre das alles nicht mehr so dringlich gewesen. Aber am Ende des Tages ein gutes Album, was vielleicht ein bisschen lange gebraucht hat. Ne?
Ich finde es eigentlich auch eine gute Platte. Was mich so ein bisschen nervt, ist, sind dann so diese, wenn da so Elektro-Einflüsse kommen und er dann irgendwelche Synthes oder so Loops einbauen wollte, was vielleicht dann auch irgendwann 1999 mal State of the Art war oder so. Ne? Aber dann der Drumcomputer, der da manchmal kommt, das finde ich, hätte es alles gar nicht gebraucht. So. Also ich glaube, er wollte auch ja gerne noch mehr in so diese Industrial-Richtung eigentlich gehen, was er sich hier und da auch nicht verkneifen konnte. Aber da sind echt ein paar super Songs drauf auf jeden Fall. Und ich finde es auch eine gute Platte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da gehen die Meinungen auch auseinander. So einen guten Ruf hat die Platte, glaube ich, jetzt nicht. Aber so schlecht ist sie auch nicht, oder? Kann man sich gut anhören.
Platz 10 bei uns.
Also bei mir ist dann, ich kann mir das kaum anhören, weil ich dann die Panik von Axl Rose dann spüren kann, weil das ja einfach auch strukturell ist, dass ja ein Hinterherlaufen hinter Grunge ist. Also quasi, also Grunge hat ja quasi so eine Sache wie Guns N' Roses innerhalb von 2,5 Wochen ad absurdum geführt und dann erstmal die Panik, die da dann in einem hochkommt, das dann zu verarbeiten, dann irgendwann rauszukommen. Selbst die Offspring haben ja mal irgendwann gesagt, ja, unsere neue Platte heißt Chinese Democracy. Dann wurden aber, glaube ich, ein paar Anwälte auf die losgejagt. Das ist dann doch, aber der Witz ist natürlich auch spitzenmäßig. Da kann ich nur sagen, das einzige Platte ist in Ordnung, aber meine Frau und Managerin Rainer Ott hat AC/DC mit Axl Rose als Sänger im Volksparkstadion gesehen. Shoutout zum zweiten Mal. Und er meint, das wäre der absolute Wahnsinn gewesen. Das muss wohl einfach richtig geil gewesen sein, AC/DC mit Axl Rose als
Hab
Sänger.
Habe ich auch nur Gutes von gehört. Ich war nicht da, aber der ist natürlich so von der Stimmlage ein perfekter Brian Johnson. Hm. Kein perfekter Bon Scott, aber muss ja auch nicht sein.
Um die Absurdität von dieser Platte vielleicht noch auf den Punkt zu bringen, es gab dann ja auch diese Aktion von Dr. Pepper, dem US-Limonadenhersteller, die im März 2008 dann gesagt haben, weil sie natürlich nicht davon ausgegangen sind, dass die Platte noch kommt, die haben halt gesagt, jeder US-Bürger, außer Buckethead und Slash, Buckethead war dann auch mal Gitarrist.
Dieser exzentrische Gitarrist, der,
ja, genau,
die Storys sind auch sehr interessant, was der da getrieben hat.
Genau, also jeder US-Bürger außer den beiden bekommt eine Dose Dr. Pepper, wenn das Album Chinese Democracy noch 2008 rauskommt. Und siehe da, es kam noch 2008 raus, es kam dann im November oder so. Und die haben dann wirklich auf ihrer Webseite so ein Formular gehabt, das war dann nur so 24 Stunden online, aber da konnte sich theoretisch jeder eintragen, um diese Dose zu kriegen. Axl Rose hatte damals sogar noch geantwortet und hat gesagt, naja, er würde seine Dose dann mit Buckethead teilen. Also
okay, das wird er mir sympathischer.
Ich glaube, das zeigt, also es war, glaube ich, echt schon so allgemein in der US-Alltagskultur war das halt so ein Ding, dass halt dieser Axl Rose an diesem Album verzweifelt und das niemals rausbringt. So zum geflügelten Wort ist das so ein bisschen geworden, glaube ich.
Ich finde das gut, dass Guns N' Roses wieder aktiv sind und nicht mehr so, nicht und irgendwie auch ein bisschen bescheidener geworden sind, habe ich den Eindruck, ohne beim Konzert gewesen zu sein.
Würden die jetzt nochmal ein Album machen, angeblich soll da ja nochmal was kommen, wäre die Pause sogar noch länger als damals zwischen Spaghetti Incident und Chinese Democracy. Nur jetzt wird da nicht so ein Brimborium drum gemacht und man merkt es gar nicht. Kommt mir ja vor, als wäre es gestern gewesen, als dann Chinese Democracy endlich draußen war.
Wir gehen zu Platz 9. Jill Scott Heron mit I'm New Here aus dem Jahr 2010. Ein paar Worte zu Jill Scott Heron, geboren 1949 in Chicago. Er war ein Wegbereiter des Hip-Hop und Rap. Kann ich doch sagen, Kolja, oder? Für dich als Experte. Kann man das sagen?
Ich glaube, das kann man sagen.
Ja,
also sowohl inhaltlich als auch, dass er eben, er hat jetzt nicht direkt gerappt, aber er hat das Spoken Word gemacht, irgendwie vielleicht dann eher vergleichbar mit sowas wie Last Poets oder so. Und viele Rapper haben sich natürlich auch auf den bezogen, vor allem auf seinen bekanntesten Song The Revolution Won't Be Televised. So.
Das ist ein Wahnsinnsstück von seinem zweiten Album. Und Heron hat sich Anfang der 80er Jahre nach 13 Alben aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Hat dann in den 90er Jahren nochmal ein sehr hörenswertes, jazzorientiertes Album veröffentlicht. Aber dann eben im Jahr 2010, ein Jahr vor seinem Tod, noch dieses weise, dunkle und tolle Album gemacht. Wie seht ihr das?
Ich finde, dass hier das Gegenteil von dem gilt, was ich eben zu Guns N' Roses gesagt habe. Da haben mich ja diese elektrischen, industrial-mäßigen Einflüsse eher genervt. Hier gibt es auch solche Einflüsse, aber hier finde ich das total gut und abgefahren. Das war ja, in den 70ern hat er über so bluesartige Sachen, ich weiß nicht, wie man das nennen mag, so sehr spartanisch instrumentalisiert, hat er halt seine Gedichte vorgelesen. Er war ja auch Schriftsteller ursprünglich. Und hier dieses Album, das hat dann Richard Russell von XL Records rausgebracht, der da, glaube ich, eine Vision hatte, das so ein bisschen in die Jetztzeit zu holen. Und das hat irgendwie geklappt, weil Jill Scott-Heron macht das, was der halt macht, aber macht das über einem musikalischen Teppich, der dem Ganzen nochmal eine andere Dringlichkeit gibt, finde ich. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Auch beeinflusst von sowas wie The XX. Jamie XX hat das Album ja auch nochmal geremixed. Also das zeigt vielleicht auch nochmal, dass dieses I'm New Here Album wirklich auch wichtig war für viele Leute, weil da kamen sogar zwei so Remix-Alben, Neuauflagen später nochmal raus. Jetzt 2020 kam von Makaya McCraven, auch so ein Multi-Instrumentalist, auch nochmal eine Version. Also das hat, glaube ich, viele Leute auch nochmal beeinflusst und fasziniert.
Ich finde solche Alterswerke ganz toll. Mich erinnert das wirklich so an die letzten zwei, drei Alben von Leonard Cohen, die ich auch sehr liebe, die man auch hier hätte reinnehmen können. Spoiler, Leonard Cohen ist nicht dabei bei den Top Ten. Eine Wahnsinnsversion von dem Blues-Klassiker, von den Robert Johnson-Klassiker Me and the Devil. Ja. Und der Opener Oncoming from Broken Home ist auch ganz toll. So, also ich liebe das sehr, deshalb dachte ich, das muss hier rein.
Ja, finde ich auch. Also wenn dann wirklich Leute, weil ich ja auch von der Lyrik komme oder vom Texten her komme, wenn Leute wirklich bis ins hohe Alter nicht müde werden und den Stift nicht aus der Hand legen, weil sie es wahrscheinlich auch wesentlich einfacher haben können. Also das, ich hatte eine große Zeit mit der Platte und finde das einfach wahnsinnig bewundernswert. Und vor allen Dingen offensichtlich hat er ja dann wirklich einfach bis kurz vor seinem Ableben an der Kunst geschuftet und sowas.
Ja, wirklich bis kurz vorher. Der ist ein Jahr nach VÖ dieses Albums ist er verstorben. Schön auch, dass das nochmal geklappt hat, weil er vorher ja auch irgendwie abgedriftet war mit Drogenproblemen und dann und so. Was umso tragischer ist, weil er ja in diesem Song The Revolution Won't Be Televised, da warnt er ja davor, Drogen zu nehmen. Das ist ja ein Anti-Drogen-Song auch, aber er selbst hatte dann auch eine Kokainsucht. Also es wird auch damit zu tun haben, dass da nicht mehr viel kam ab den 90ern. Und da hat man dann nur noch gehört, hier wurde er wieder festgenommen wegen irgendwas. Er hat sich dann aber nochmal gefangen und hat wirklich ein Jahr vom Tod dieses krasse Alterswerk hingelegt, was ich auch nur empfehlen kann.
Also hier die ganze Reflektor-Redaktion, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, empfiehlt dieses Werk. I'm New Here, hört in die Reflektor-Playlist rein. Da werde ich zwei Titel einfügen. Und jetzt kommen wir zu Platz 8. Das übergebe ich an dich, Kolja.
Jetzt reden wir über X-Ray Specs, die legendäre britische Punkband um die Sängerin Polystyrene. Eine, glaube ich, nicht nur wichtige Punkband, sondern ganz generell eine ganz wichtige Band der neueren Popkultur. Bands wie X-Ray Specs oder auch Slits waren ja auch Ende der 70er ganz zentral dafür, dass Frauen das Mikrofon und die Gitarre sich geschnappt haben und Bands gegründet haben. Und da war Polystyrene ganz, ganz weit vorne dabei. Die haben nur ein Album damals gemacht, 1978, Germ Free Adolescence, auch ein unglaubliches Album. Was auch ein unglaubliches Lied enthält, nämlich Oh Bondage Up Yours, was die meisten kennen dürften. Und dann kam da aber nicht mehr so viel. Die haben halt dieses eine Album gehabt. Und dann 1995 kam Conscious Consumer, das zweite Album von X-Ray Specs. Und Polystyrene die hat auch, glaube ich, auch Blödsinn gemacht in den 80ern. Die ist irgendwie bei Hare Krishna gelandet, hat irgendwelche Drogengeschichten gemacht, die hatte auch ein Päckchen zu tragen.
Zwei Soloalben hat sie, Soloalben hat sie gemacht.
Stimmt, das darf man natürlich nicht unterschlagen. Die Soloalben haben mich jetzt nicht so in ihren Bann gezogen, aber die gab es natürlich auch. Die hat, ja, irgendwie die, ich glaube, die hatte allen möglichen Stress um die Ohren, auch Schizophrenie oder Bipolarität wurde ihr mal diagnostiziert und so. Und dann hat sie irgendwie, also so erzählen, dass ihre Bandkollegen quasi aus dem Nichts dann 1995 die anderen angerufen hat, gesagt, so Leute, wir machen wieder eine X-Ray Specs Platte, in 3 Tagen geht's los. Und die hatten sich alle auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Interessanterweise aber nicht diese Ursprungssaxophonistin Laura Logic, die bei der Originalbandbesetzung von X-Ray Specs dabei war, die war erst 15, die aber von dem blöden Manager der Band rausgeschmissen wurde, bevor das Debütalbum kam, weil der war der Meinung, eine Frau reicht. Und dann war die nicht mehr dabei, obwohl die diese ganzen Saxophon-Parts auch geschrieben hatte.
Wirklich? Ja, das wusste ich nicht.
Und die war aber dann wiederum mit Polystyrene in diesen Hare Krishna-Kreisen in den 80ern unterwegs. Und daher hatten die irgendwie noch Kontakt. Und die ist dann aber bei der Platte wieder dabei gewesen. Also das waren, da waren 3 Leute aus der Originalbesetzung dabei. Und es ist ein, ist auch ein geiles Album irgendwie. Also auch so, worum es gibt ein Lied irgendwie über die Tabakindustrie zum Beispiel oder dann so ein Lied über Junkfood. Also irgendwie auch gute Themen, finde ich, und macht echt Spaß. Wir haben tatsächlich hier 2 Bands, denen ich Saxophon durchgehen lasse, jetzt hier schon besprochen. Wir hatten Fehlfarben in Teil 1 und jetzt haben wir X-Ray Specs.
Mir geht es nämlich genau wie mit den Fehlfarben. Dieses Album, dieses erste Album von X-Ray Specs, das ist so krass und toll und wichtig und damit haben sich X-Ray Specs zu Superhelden, Heldinnen des Punk gemacht. Und ich meine, die Zeile Identity is a crisis, can't you see? Das ist ja, ich bin nicht tätowiert, aber wenn, dann würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen, mir diese Parole auf die Stirn zu tätowieren. Und, und das Album ist natürlich gut, Conscious Consumer aus dem Jahr 95, aber es ist, mir reicht tatsächlich dieses eine Album und ich finde das so ein bisschen, das ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, dass das dann nicht weiterging. Ja, Polystyrene, muss man dazu sagen, ist ja viel zu früh gestorben, auch 2011 schon an Brustkrebs und für mich ist das irgendwie so ein Comeback, was jetzt nicht so gut funktioniert hat so.
Ja, es kommt nicht ans Debütalbum ran, das mag stimmen. Aber irgendwie, dass die es nochmal gemacht haben, alleine rechtfertigt, finde ich schon, dass das hier in dieser Liste auftaucht. Übrigens auch die einzige Punkband neben den Edwards, über die Johnny Rotten, a.k.a. John Lydon, nicht schlecht spricht. Der hasst ja alle, aber der sagt immer, X-Ray Specs waren super und die Edwards waren super. Was auch interessant ist. Muss was heißen.
Ich bin einfach so wahnsinnig, wie soll ich das sagen? Ich bin einfach inzwischen so wahnsinnig unkritisch und wenn das ein bisschen länger dauert bis zur nächsten Platte, da sind wahrscheinlich auch Kinder geboren worden und hier, du hast gesagt, gesundheitliche Probleme und sowas und dann sind die Kinder aus dem Haus und es gibt ja einfach wahnsinnig viel Zeit. Was macht man dann? Spielt wieder in Hamburg in der Fabrik, ein paar Leute kommen vorbei und dann ist das ein schöner Dienstagabend. Und von daher finde ich, und dafür, dass man sich so lange nicht getroffen und wirklich dann wirklich heftige Geschichten mitgemacht hat, finde ich das eine ganz schöne, frische Platte.
Ist auch auf Vinyl neu erschienen vor 1-2 Jahren. War vorher lange vergriffen und so. Also da können die Plattensammler und Sammlerinnen zuschlagen.
Hoffentlich hat der blöde Manager nichts mit zu tun.
Ja, ich glaube nicht. Aber ihre Tochter kriegt vielleicht irgendwas oder so.
Ja, ich mache einen Link in die Shownotes bei einer coolen Kaufmöglichkeit, wo ihr das kaufen könnt und gute Leute unterstützt. Was ich ja noch als abschließend sagen möchte, ich wäre ja, wisst ihr, was Polystyrene kurz bevor sie X-Ray Specs gemacht hat?
Eine Reggae-Single.
Das auch? Nee, aber was sie auch noch gemacht hat.
Erzähl.
Da wäre ich nämlich gern mal reingegangen. Eine Boutique in der Kings Road.
Boah, ja.
Und wie hieß diese Boutique? Polystyrene.
Mega. Der Name alleine auch schon als Künstlername für eine Boutique natürlich auch. Und die Boutique in Laufweite zu Sex von Vivienne Westwood und Malcolm McLaren mit Sicherheit. Ne? Die ist da irgendwie in diesem Dunstkreis als ganz junges Mädchen, also wirklich 18 oder so, zugange gewesen.
Bestimmt ein ganz toller Mensch. Das hat mir Annette Benjamin kannte sie ja, die war ja in London damals und das war, glaube ich, auch ein Grund, weshalb sie Hansaplast gegründet hat. Und ja. Annette spielt ja auch Saxophon, was eben bei X-Ray Specs eine wichtige Rolle spielt. Also ich glaube, das ist auch einfach eine Band, was du eben gerade gesagt hast, Frauen in dieser Männerdomäne, Rockmusik, was viele Frauen auch sehr inspiriert hat und ermächtigt hat. Und ja, tut mir leid, dass ich jetzt mit dem Comeback-Album so kritisch war. Es ist schon ein gutes Album, das stimmt.
Vielleicht ist da auch echt wichtig zu sagen, ist jetzt, also ich glaube, weniger hat Punk Frauen inspiriert, sondern Frauen haben Punk inspiriert und waren eine treibende Kraft. Es gibt da aktuell noch, glaube ich, in der Arte-Mediathek eine interessante Doku zu dem Thema, wo auch Annette Benjamin zu Wort kommt, wo es um X-Ray Specs geht, wo es auch um die Raincoats geht, um die Slits. Kann ich nur empfehlen, kann man vielleicht auch in die Shownotes packen.
Mach ich. Wir kommen zu Platz 7. Und zwar sind wir da bei einer amerikanischen Band wieder, Dinosaur Jr. und ihrem Album Beyond aus dem Jahr 2007. Also, Dinosaur Jr. unter dem Namen Dinosaur, 1984 gegründet, als Trio, Jay Meskis, Gesang, Gitarre, Lubalo, Bass und Murph am Schlagzeug. Die haben dann zwei Alben gemacht, nein, drei, glaube ich. Zwei, drei, ihr müsst selber recherchieren. Und, drei. Bei der Tour zum Album Buck stieg Lubalo aus, der Bassist, spektakulär mit einer Prügelei auf der Bühne, weil er die Idee hatte, das ganze Konzert nur einen Ton zu spielen. Was natürlich bei dann doch irgendwie klassischen Songs wie Dinosaur trotz alles Krachs schwierig ist. Jay Meskis machte mit Murph und wechselnden Bassistinnen und Bassisten dann weiter. Ich fand Dinosaur Jr. immer toll. Für viele Fans war aber Dinosaur mit Lubalo das Ding. Jay Meskis löste Dinosaur Jr. 1998 auf. 2005 erfolgte dann die Wiedervereinigung und zwar die Sensation im Original-Line-Up. Und dann 2007 das erste Album wieder in Originalbesetzung, Beyond. Und ich wollte das unbedingt in dieser Liste drin haben, obwohl mein Lieblingsalbum von Dinosaur ein Album aus der Zeit ohne Lubalo ist, Where You Been, das werde ich ja nicht müde zu betonen. Und trotzdem, ich fand das spektakulär, dass die drei wieder zusammen waren und das Album klingt eben auch, klingt ein bisschen wie bei Teil 1, bei Black Sabbath, das klingt wieder genau wie die alten Dinosaur-Alben. Es geht halt los mit so einem typischen Jay Meskis Gitarren-Solo ab Sekunde 1 und ja, und seitdem, seit diesem Album machen halt Dinosaur in dieser Besetzung weiter. Es gab seitdem noch vier weitere Alben in dieser Originalbesetzung. Für mich ist die Musik von Dinosaur Jr. wirklich ein Schmerzmittel. Ich bin ihnen unendlich dankbar, einfach dafür, dass es sie gibt. Ja, und wie ist das für euch? Ist Beyond ein gutes Comeback-Album?
Das ist ja toll, dass du so über Dinosaur Jr. redest. Ich finde es natürlich, ich bin riesiger Lubalo-Fan. Alles, wo der mitmacht, finde ich eh schon von Haus aus super. Der könnte meinetwegen auch in einer Startup-Firma arbeiten. Würde ich mir Aktien davon kaufen. Geile Geschichte ist auf jeden Fall, Jay Meskis hat auf jeden Fall mal, als es hier noch richtig billig war in Berlin, hat er hier auch mehrere Jahre lang gewohnt. So, und das war dann immer so, der erste so, ja, ich habe Jay Meskis gesehen, alle so, glaube ich nicht. Aber der hat jahrelang in Neukölln gewohnt und es gibt eine geile Geschichte von Erik von Kettgart, dem Gitarristen. Der war, glaube ich, Silvester war der mal in Berlin und Jay Meskis hat wohl auf dieser Party, hat er einfach Gitarre gespielt, stand da alleine mit einer E-Gitarre, Verstärker, total laut aufgerissen und hat einfach so Solos gespielt. Also ich würde ja sagen, von mir so, pass mal auf, Digga, du nervst, aber ging natürlich nicht. Alle nur so, oh, Jay Meskis, wie hast du eine Gitarre? Irgendwann war ihm das aber selbst auch zu langweilig und hat die Gitarre dann auf den Boden gelegt und Erik meinte so, da waren natürlich einfach auch so 12 Gitarristen auf dieser Party und alle wollten zuerst die Gitarre von Jay Meskis spielen, haben sich da so, und gab es einen Tumult um die E-Gitarre, die Jay Meskis gerade in Berlin-Neukölln gespielt hat. Genial.
Ist er der beste Gitarrist von allen eigentlich?
Nee, finde ich nicht.
Aber manche finden das, oder?
Also ja, das auf jeden
also
Fall.
Weil das fällt mir als Laie nämlich schon auch auf, wie krass der ist. Also ich finde das schon abgefahren, was der macht.
Ich finde, er hat halt einen sehr originellen Stil und diese Hinwendung zu den Effektgeräten. Ich habe die ja letztens wieder gesehen, da war diesem Rolling Stone Weekender da am Weißenhäuser Stand. Der hat so ein Riesenbrett mit Effektgeräten, dass der so eine Mikrofonständerverlängerung hat, weil das nicht, wisst ihr, weil diese Kiste mit den Effektgeräten so groß ist und der Sound ist wirklich sehr speziell. Wenn der irgendeinen Verzerrer anmacht, dann hört man nichts anderes mehr. Das ist, das finde ich auch ganz toll. Das ist live wirklich nochmal sehr anders, sehr kompromisslos. Und mir fällt gerade ein, ich ich war mal in Jamaika und da traf und Jay Meskis hat eben eine deutsche Frau, deshalb war der auch so lange in Berlin, glaube ich, und wir kannten uns so ganz los, ich latschte da so am Strand lang und da kommt er mir plötzlich entgegen und dann waren wir Fisch essen am Strand in so einer Beachbar. Er war sehr mürrisch, hatte ich den Eindruck, aber wäre ich auch gewesen, wenn ich irgendeinen Indie-Musiker aus Deutschland getroffen hätte, den ich kaum kenne. Und dann, ja. Aber ich war nicht aufdringlich, möchte ich auch nochmal dazu sagen.
Ja, ist doch Wahnsinn. Dann kam, also wenn man sich in Jamaika nicht freut, Jan Müller zu treffen, dann weiß ich auch nicht, was Gott noch für einen bereithalten soll.
Das stimmt. Ey, weißt du noch, Jan, als wir uns noch nicht so lange kannten, habe ich dich irgendwann mal gefragt, ob du Dinosaur Junior kennst. So total unbedarft, weil ich die einfach so entdeckt hatte. Ich habe ja nicht so viele Rockerfreunde und ich habe dann wahrscheinlich wieder im Internet irgendwas gelesen und man stößt dann ja auch schnell so darauf. Der wurde, glaube ich, zweimal gefragt, ob der bei Nirvana mitmachen will, mal als Drummer, mal als Gitarrist. Da dachte ich, okay, wer ist das denn? Hab mir so diese ganzen Platten angehört, fand's mega krass. Und ich auch so, mein Vater hat immer viel so Neil Young und Crazy Horse gehört, was ich da auch irgendwie, eigentlich ein bisschen wie so ein Bindeglied zwischen Crazy Horse und Nirvana in meiner Wahrnehmung. Also so, hat mich auf jeden Fall direkt irgendwie gekriegt. Und dann dachte ich so, aber das kennt, also mir, für mich war das irgend so ein Geheimtipp. Und dann habe ich dich so gefragt und du so direkt so, ja klar, das und das Album ist das Beste, das ist mein Lieblingslied. Und ich dachte, scheiße, jetzt habe ich mich voll blamiert bei Müller. Das ist wahrscheinlich so, als hätte der mich gefragt, kennst du Tupac oder so. Aber es ist eine total blöde Frage. Tupac?
Ja. Hast du den auch im Urlaub getroffen? War er auch ja. mürrisch, obwohl er dich angelabert hat?
Und vor allen Dingen letztes Jahr. auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mich dann kurz geschämt habe, als mir klar Ach, wurde, Quatsch. Dass der für dich auch einfach irgendwie so voll die wichtige Figur ist oder diese Band irgendwie wichtig ist, weil ich kurz das Gefühl hatte, ich bin ja so einer ganz heißen Sache auf der Spur.
Nochmal zum um nochmal die Brücke zu Folge 1 zu schlagen und My Bloody Valentine, diese britische Krachmusik, da gibt es natürlich auch eine Connection, so, es gibt ja auch ein ganz frühes The Cure-Cover von Dinosaur, also das ist das auch ist ganz geil, Teil, ja. dass die dann, ja. dass es eben nicht nur so Crazy Horse V2.0 ist, sondern eben, dass der auch sehr open-minded ist, würde ich mal sagen. Apropos open-minded, kommen wir doch jetzt mal zu Platz 6.
Jetzt muss ich wieder ran, ne? Es geht nämlich wieder um Hip-Hop. Ein Album, was hier nicht fehlen darf, weil es einfach die legendären Worte, die ich glaube ich schon am Ende des ersten Teils zitiert habe, enthält. Don't call it a comeback. Und zwar ist die Rede von LL Cool J und dem Album Mama Said Knock You Out. Das ist 1990 erschienen. Jan, du hast gesagt, du hast das glaube ich sogar bei Erscheinen dir geholt. Habe ich das richtig?
Ich habe die Maxi.
Die Maxi?
Die Maxi mit 6 Versionen von Mama Said Knock You Out, glaube ich.
Wie kommt das?
Ich habe das auf MTV gesehen, da war das für ein geniales Lied. Ich liebe das noch bis heute. Ja. Mit dieser Katze da mal.
Das ist richtig geil.
Geiles Sample, wo man richtig und diese Zeile, don't call it a comeback, obwohl ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Du kannst vielleicht dazu noch 2, 3 Worte sagen, warum diese Zeile da drin ist. Aber ich bin dann kein LL Cool J Fan geworden, aber ich habe mir da immer wieder Alben von ihm auch gekauft. Aber das ist eigentlich das Lied. Ja. Es gibt so ein paar Hip-Hop-Tracks, die ich total liebe und das ist einer davon. Anderer ist, kommt ja auch in die Playlist, obwohl wirst du kritisch sehen. 6 Feet Deep von den Ghetto Boys.
Nee, sehe ich nicht kritisch.
Okay.
Finde ich gut. Ja, also warum sagt er das? Don't call it a comeback, weil es war eigentlich kein Comeback, denn sein vorheriges Album, Walking with a Panther, war einfach ein Jahr vorher erschienen, 89. Ne? Also da war jetzt keine lange Pause. Das gilt trotzdem gewissermaßen als Comeback-Album oder er hatte das Gefühl, er muss darauf hinweisen, dass es kein Comeback ist, weil er halt vorher so ein bisschen zumindest in der Real Keeper Hip-Hop-Gemeinde in Verruf geraten war. LL Cool J hatte ja die allererste Rap-Ballade gemacht, I Need Love. Ein Song, wenn man den sich heute anhört, klingt das im Grunde wie DJ Bobo. und das ist halt einfach so ein
Seil. Nix gegen DJ Bobo.
Nein, das habe ich wertvoll
festgestellt. Soll ich den zu Respekt nochmal einladen? Leute, schreibt es mir in die Kommentare.
Ja, das fände ich sogar wirklich gut. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Jedenfalls war das halt so ein seichtes Liebeslied, ne? Und das gab's bis dahin halt noch nicht in der Rap-Musik. Das fanden natürlich die ganzen B-Boys jetzt nicht so gut. Und dann, aber das war das zweite Album von ihm, Bigger and Deffer. Sein erstes Album Radio war ja ein totaler ein Schlag, das fanden alle gut. Auf dem zweiten Album war dann I Need Love, dann waren alle so, oh, was ist das denn jetzt? Und dann hat er halt dieses dritte Album gemacht, Walking with the Panther, da waren dann noch mehr so Balladen drauf. Und das war dann einfach klar, dass LL Cool J ein Verräter ist und das
uncool.
Ist, ja, uncool. Das ist nicht mehr Hardcore. Parallel dazu kamen auch Public Enemy und NWA, ne? Oder meinetwegen auch so Native Tongue, De La Soul, Tribe Called Quest. Alles, was kam, war irgendwie interessanter als diese blöden Schmuse-Songs.
So. Ist das stressig, wenn man ein Rapper ist?
Ja. Und er hat das dann aber selbst gemerkt, dass er da irgendwie aufpassen muss. Ich meine, das war natürlich alles wahnsinnig erfolgreich, so. Da, also finanziell war das jetzt kein Problem, aber er hatte ja auch so eine Rapper-Ehre und so einen Anspruch. Und dann hat er halt dieses Album gemacht, Mama Said Knock You Out. Und das war dann nämlich, da waren keine Balladen mehr drauf, sondern das war wieder straight up Hardcore-Hip-Hop und wurde auch sein erfolgreichstes Album. Und die Kritiker waren aber auch wieder zufrieden. Da konnten sich dann alle drauf einigen. Und interessant auch, der war erst 22, ne, als das rausgekommen ist. Also das war irgendwie sein viertes Album und so. Der hat all diese Sachen schon erlebt und war gerade mal 22. Ja, und das war irre. Auch hier natürlich Rick Rubin seine Hände im Spiel, weil das auf Def Jam erschienen ist. Und ja, also ich finde den Titelsong auch gut, aber ich bin jetzt eigentlich auch nicht so ein riesen LL Cool J-Fan. Ich kann aber honorieren, was der da gemacht hat, sagen wir mal so.
Und Tiss?
Ich habe den in meinem Kopf komplett so als One-Hit-Wonder eben, wegen
I Need Love.
Wegen der I Need Love-Single und sowas alles. Und dann habe ich das viel später erst mitgeschnitten, dass das ja wirklich einer bei Rick Rubin dann auch einer der ersten war, der da mitgemacht hat und sowas.
Wild. Danke.
Danke für deine Belehrung.
Achso. Was? Wie? Ich dachte, da kommt noch was.
Achso, nee, kommt nichts. Ich
habe mich dann bedankt für deinen Wortbeitrag.
Ey, guter Schauspieler auch, müssen wir auch nochmal sagen, ne?
Ja?
Ja.
Also ich weiß, dass er Schauspieler ist, aber
guter Schauspieler. Ja, okay. Ich habe den mal in irgendeinem High-Film, glaube ich, gesehen. Dachte ich, ach, das ist doch LL Cool J. Er macht das gut.
Weil der Ice Cube keine Zeit hatte.
Okay, weg vom Hip-Hop, aber in Amerika bleibend. Kommen wir zu Platz 5. Brian Wilson oder die Beach Boys, man kann es beides sagen, mit Smile. Im Fall von, wenn wir jetzt sagen, Brian Wilson mit Smile aus dem Jahr 2004. Okay, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt wirklich so ausführlich über Brian Wilson referieren würde. Ich bin auch kein wirklicher Experte, aber wir wissen ja alle, Brian Wilson, der kreative Kopf der Beach Boys. 1966 veröffentlichten die Beach Boys das von Wilson erdachte, man muss wohl sagen, Meisterwerk Pet Sounds. Ich war nie so ein Beach Boys Adept, aber es ist ein Meisterwerk aus rein musiktheoretischen Gründen, wie da die Popmusik erweitert wurde und so weiter. Genau, es veröffentlichten sie 1966 und im Anschluss, 66, 67, sollte dann das nächste Beach Boys Album erscheinen. Zusammen mit Van Dyke Parks plante, konzipierte und komponierte Wilson das Album Smile. Es wurde allerdings nicht fertig. Es war ja schon bei Pet Sounds so, dass Brian Wilson exzentrisch wurde im Studio und es gab darüber hinaus aber noch Streit mit der Plattenfirma, mit seinen Bandkollegen, psychische Probleme und vor allen Dingen aber kamen die Beatles, den Beach Boys, zuvor mit Sgt. Pepper's, ihrem ersten Konzeptalbum und deshalb ist dann Smile nie erschienen.
Er hat übrigens sich, weil du gerade sagst, er wurde exzentrisch, er hat sich so in seinem Wohnzimmer so einen Sandkasten ums Klavier bauen lassen, damit er immer die Füße im Sand hat beim Klavierspielen. Hat aber hat auch nichts geholfen.
Finde ich aber unten nicht exzentrisch.
Nee? Ja, gut.
Ja, also es wurde nie fertig, nie veröffentlicht, ist auch nicht wahr. Es ist dann eben im Jahr 2004, also sehr viel später veröffentlicht worden, mit dem Titel Brian Wilson Presents Smile. Und 2011 erschien dann noch ein Beach Boys Boxset mit dem Titel The Smile Sessions. Ein paar Beispiele vielleicht noch für exzentrische Sachen. Für das Stück Fire wurde zum Beispiel ein komplettes Sinfonieorchester ins Studio bestellt und Brian Wilson bestand darauf, dass jeder der Musiker einen Feuerwehrhelm zu tragen habe. Also das war so, in der Schauspielerei gibt es ja Method Acting und der hat das so ein bisschen auf die Musik übertragen. Und es gibt auch Aufnahmen zu dem Track Vegetables, auf denen der gerade anwesende Paul McCartney im Rhythmus der Musik Sellerie kaut. Also schon gut.
Aber ne? Auch demütig, ne? Weil er hat halt gerade Sgt. Pepper's rausgebracht und dann bequemt er sich, so Sellerie zu kauen als Beitrag zu diesem Album, was dann daran scheitert, dass er gerade Sgt. Pepper's rausgebracht hat. Mann,
ja.
Paul.
Ja, Aber ja, warum Comeback? Also ich finde das schon toll, dass so ein Album dann irgendwie fast 40 Jahre später doch noch erscheint. Ich habe immer wieder mal versucht, das geht bei mir bei Patch Sound schon los, dass ich nicht so richtig reinkomme, immer mal wieder versucht, mir das reinzuziehen, das Smile-Ding. Aber ich komme irgendwie nicht so richtig rein. Aber es muss trotzdem hier natürlich in die Liste, weil es halt diese Geschichte hat.
Ich glaube, das hat auch einfach ihm für seine Psyche gut getan, das noch rauszubringen. Ich glaube, dass wir haben ja schon über Axl Rose geredet, der fast daran gescheitert ist, da an seinem Lebenswerk. Und ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen recherchiert zu Smile und man findet einfach dann auch Zitate von ihm, bevor er das dann 2004 neu rausgebracht hat, wo er gesagt hat, das ist das größte Versagen seines Lebens, dass das nicht rauskam. Das heißt ja auch, dass er danach dann depressiv wurde, eine Schreibblockade hatte. Die nächsten Beach Boys Alben waren dann auch nicht mehr so richtig geil, weil er einfach irgendwie daran zugrunde gegangen ist, dieses Ding nicht vollendet zu haben. Man durfte das nicht in seiner Gegenwart ansprechen, weil er dann irgendwie nicht damit zurechtgekommen ist. Dass er dann irgendwie das nach so langer Zeit noch fertig gemacht hat, dürfte ihm auch eine innere Zufriedenheit zurückgebracht haben, was ich begrüße.
Also ich muss das ein bisschen auch sagen, wie Jan, dass ich da, ich kenne natürlich die Hits und ich kann das und finde das auch toll. Je älter ich werde, desto toller finde ich das. Aber das ist manchmal schon, wenn man solche Sachen hört von dem oder von denen, dann merkt man schon, dass die halt echt von der Muse geküsst wurden. Also dass da irgendeine Sternkonstellation gut stand, dass die halt einfach auf 100-mal so viele gute Ideen kommen wie ich. So. Und das ist für mich relativ frustrierend, aber wie man so schön sagt, ne, kommt natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung mit oder eine hohe psychische Belastung. Und da frage ich mich immer, ist das gut, so einen Preis zu bezahlen? Oder sind da diese 40 Jahre, wo man sich windet und nicht in den Schlaf kommt, ist es dann doch ein bisschen zu viel? Wäre besser beim Surfboard einwachsen geblieben und sowas. Ne? Aber ist natürlich dieses Geschenk, was man dann heutzutage immer noch hören kann und das ist natürlich einfach phänomenal, aber es ist natürlich auch eine ganz schön traurige Geschichte, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Und ich denke, bei so einem Album wie Smile oder so, was noch nicht so mir so nahe gekommen ist, mal sehen, es bleibt ja noch Zeit. Also ich finde es ganz toll, dass es das gibt und vielleicht ja auch in 10 oder 20 Jahren wage ich nochmal einen Versuch. Platz 4 komme ich nochmal mit einer, man kann sagen, amerikanischen, ehemals deutschen Künstlerin, Schauspielerin, Sängerin. Es ist Marlene Dietrich mit dem Album Die neue Marlene aus dem Jahr 1965. Ist mir wichtig, dass das hier drin sind. Das sind ganz tolle Aufnahmen von Marlene Dietrich. Warum Comeback? Ist vielleicht ein bisschen reinkonstruiert von mir, aber ich sehe das so, dass sie sich mit diesem Album wieder in einem Maße wie lange nicht mehr der deutschen Sprache zugewandt hatte. Und Marlene Dietrich war ja vor allem Schauspielerin. Schon vor der Machtübernahme der Nazis war sie nach Hollywood übergesiedelt. Goebbels hat ihr Angebote gemacht, zurückzukommen. 1936, ein kommerziell hochattraktives Angebot für sie, aber sie lehnte ab. Nahm stattdessen 1939, legte sie die deutsche Staatsbürgerschaft ab und nahm die amerikanische an. Sie unterstützte immer wieder deutsche Immigranten und engagierte sich in der US-Truppenbetreuung. Und diesen Kampf gegen den Faschismus haben ihr die Deutschen, wie ich finde, lange nicht verziehen. 1960 kehrte sie das erste Mal auf einer Europatournee nach West-Berlin und Westdeutschland zurück und wird von zahlreichen Medien mit Hetzkampagnen überzogen. Sie wurde als Vaterlandsverräterin diffamiert. In Düsseldorf übrigens wird sie von einem jungen Mädchen angespuckt. Außerdem wurde sie auf offener Bühne mit einem Ei beworfen, das sie am Kopf traf. Sie hat darauf ganz toll reagiert, wie ich finde. Auf die Frage, ob sie Angst hatte, antwortete sie: Angst? Nein, ich habe keine Angst. Nicht vor den Deutschen. Nur um meinen Schwanenmantel, aus dem ich Eier oder Tomatenflecke kaum herausbekommen würde. Um den habe ich etwas Angst. Es gab noch bis in die 90er, hier in Berlin 1996, Kontroversen um die Benennung einer Straße nach Marlene Dietrich. Und die Ehrenbürgerschaft ihrer Geburtsstadt Berlin erhielt sie erst posthum im Jahr 2002. So, und warum ist jetzt dieses Album Die neue Marlene von Marlene Dietrich so toll? Erstmal die Arrangements von Burt Bacharach und natürlich die Songauswahl. Viele Lieder handeln vom Krieg. Titel wie Wenn die Soldaten oder Bob Dylans deutsche Fassung von Blown in the Wind, Die Antwort weiß nur der Wind. Oder auch Sag mir, wo die Blumen sind von Pete Seeger. Das Album war dann immerhin es gab ja auch Deutsche, die diskutiert haben, war immerhin seinerzeit auf Platz 34 der deutschen Charts. Ja, und ich liebe das sehr. Wie seht ihr das? Die neue Marlene.
Also ich fand Marlene Dietrich natürlich auch immer super. Hab die auch mal als so eine antideutsche Ikone wahrgenommen, die ja auch für zahlreiche Demo, Flyer und Plakate tatsächlich immer herhalten musste. Der heutige Rechtsextremist und völlig indiskutable Jürgen Elsässer ist ja Anfang der 90er auf die Idee gekommen, nach der Wiedervereinigung diese Nie-wieder-Deutschland-Demos zu machen, wo eben das Konterfei von Marlene Dietrich auf diesen Transparenten war. Und das bezog sich auf einen Spruch von ihr. Die wurde irgendwann mal von einem Journalisten nämlich gefragt, so nach dem Krieg, ob sie nicht vielleicht auch mal zurück nach Deutschland kommen will. Da hat sie gesagt, Deutschland nie wieder. Das fand ich natürlich immer total gut. Und auch, dass die eben da wirklich an der Front bei diesen GIs war und für die gespielt hat. Das hat mir eh immer imponiert. Die Musik habe ich jetzt nie so übermäßig gehört. Ich habe mir das Album, die neue Marlene, jetzt nochmal angehört, kannte ich dann doch natürlich alles irgendwie und ist auch wirklich schon sehr ikonisch und toll irgendwie. Außer natürlich Puff, der Zauberdrache, ich hatte eben schon über Peter Hein gesprochen, ist in der Version von Mittagspause besser, aber alles andere unantastbar.
Das schreit nach einer Split.
Ja, klar.
Na, für mich ist das, also A, ist das eben eine ganz... ganz tolle Stimme und dann eben einfach wunderschön. Ich liebe ja so, wenn so Sachen so auskomponiert sind mit 1000 Geigen im Himmel und sowas, das gefällt mir immer sehr gut. Und dann eben einfach natürlich wahnsinnig interessant, wie lange das manchmal braucht, bis so eine Gesellschaft sich verändert hat. Also wir können ja, also ein junges Mädchen, das Marlene Dietrich vor die Füße spuckt, ist ja einfach noch wesentlich abgedrehter, als wenn das eine Frau in ihrem Alter macht. Und wie lange das dann manchmal dauert, bis sich eine Gesellschaft verändert hat und die Sachen meiner Meinung nach richtig sieht, und aber dass sie das dann doch irgendwann tut. So, das ist schon eine schöne Geschichte. Man würde sie wahnsinnig gerne mit einem Kommentar zur Zeit singend und auch sprechend haben und hören.
Das stimmt, genau, weil ja, ich finde das gut, dass du siehst, dass es sich zum Guten verändert. Im Moment kann man ja wieder ein bisschen furchtsam werden und gerade deshalb finde ich das irgendwie gerade jetzt gut, sich dieses Album nochmal anzuhören und vielleicht nochmal kurz gesagt, diese Arrangements, ne, die sind ja wirklich mit Orchester und so, aber es ist nie fett und zugekleistert, sondern es ist eben so mega elegant, wie sie eben auch war. Wir bleiben politisch, wir sind jetzt bei Platz 3. Also ich, alles okay, gute Band, aber dass das Platz 3 der besten Comebacks ist, das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hat Kolja zu verantworten. Mein Platz 3, das möchte ich nur mal ganz kurz sagen, ist das Elvis TV Special, das sogenannte 68 Comeback von Elvis Presley. Das wurde mir aber hier rauszensuriert.
Es ist schon kein okay. Album, kein Album.
Ah ja, Kolja korrigiert.
TV Special.
Ja, gibt es auch als Album, egal. Wir kommen jetzt zu dem Platz 3, auf den wir uns geeinigt haben, unter Protest. Bitte, Kolja, übernehmen Sie.
Also ich will mal sagen, dass die Top 5 hier schon sehr Jan Müller-lastig sind. Und ich nur diesen Punkt, dann muss ich leicht verändern. Slime, Schweineherbst von 1994, ist ein Kracher. Zu dieser Zeit sind zwei große deutschsprachige Punkrock-Comeback-Alben erschienen. Im Oktober 93 kam die Bestien-Menschengestalt von Die Ärzte und ein halbes Jahr später, im April 94, kam dann Schweineherbst.
Hat er doch noch Die Ärzte hier reingebracht, Thees.
Super gemacht.
Ja, das, ich finde schon, dass man darauf hinweisen kann, dass wir dieses Album auf dem Schirm
Wahnsinnig
haben.
Wahnsinnig interessant, ehrlich gesagt, dass DE und Slime da kurz hintereinander zugeschlagen haben.
Kurz hintereinander. Ich glaube, Die Ärzte selbst werden uns verzeihen, dass Slime jetzt hier in der Liste auftauchen, denn Die Ärzte wiederum haben 1994 in der Single-Version von ihrem Song Quark, den sie dann umgedichtet hatten, auf Politiker gemünzt, haben sie wiederum Schweineherbst zitiert. Da kommt nämlich dann Heuchelei, Heuchelei. Also die haben selbst dann Bezug darauf genommen, haben die später in Ein Schwein namens Männer ja auch nochmal gemacht, da haben sie Bullenschweine zitiert. Insofern Grüße an Die Ärzte, wir haben uns für Slime entschieden. Slime hatten natürlich diese drei ikonischen Alben in den 80ern. Und viele sagen, dass Alle gegen Alle das dritte, das Slime-Album ist. Das würde bestimmt auch Jan Müller so sagen.
Natürlich.
Es gibt auch welche, zu denen gehöre ich, die sagen, Schweineherbst ist das Slime-Album. Streng genommen war das nicht mal das Reunion-Album, darf man auch nicht verschweigen, weil Slime, die hatten sich dann 84 aufgelöst, haben sich 90 wieder zusammengerauft, haben dann erst das Album Die Letzten, was eher so ein Potpourri aus Coverversionen und alten Songs war, gemacht. Und dann haben sie das, wieder die Ärzte, von Rod Gonzalez produzierte Album Viva la Muerte rausgebracht. Das war eigentlich das Slime Reunion Album 1992. Das war aber so ein bisschen irgendwie unstimmig. Das
gilt als misslungen.
Ja, ich glaube, das würden die auch selbst sagen.
Geile Platte.
Ich finde die eigentlich auch ganz gut, aber die waren da irgendwie noch in so einer Selbstfindungsphase. Also dann kam halt 2 Jahre später Schweineherbst und das hat sich, glaube ich, einfach wie das Comeback-Album von Slime angefühlt, weil da war überhaupt nichts mehr diffus. Das ist eine unglaublich pointierte, stringente Platte, die ich wirklich, also die ich immer noch krass finde, auch vom Sound, aber natürlich textlich. Also das war ja, der Kontext war ja Anschläge und Attentate Anfang der 90er auf Flüchtlingsheime. Ne? Wir reden über Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen. Anfang der 90er kam es zu pogromartigen Ausschreitungen und dieses Album war der Kommentar zu dieser Zeit. Das hatten sie auf Viva la Muerte noch nicht ganz hinbekommen, aber Schweineherbst, der Titelsong, ist wirklich eins der besten Lieder, die ich überhaupt kenne in deutscher Sprache.
Deutschland, ein Land kotzt sich aus,
genau,
heißt es dort.
Mhm. Ein braun Brei. Schlecht von dieser Heuchelei. Auch Gewalt ist ein krasses Lied. Das ist übrigens ein Lied, was die Antilopengang früher immer, wenn sie besoffen war, da bin ich jetzt nicht mehr dabei, und irgendwo eine Akustikgitarre rumlag. Also wären wir bei dieser Party von Jay Masks gewesen, dann hätte irgendjemand Gewalt von Slime, was wahrscheinlich die völlig falsche Gitarre gewesen wäre, aber scheißegal, das haben wir immer gerne zusammen gesungen.
Also, aber siehst du, also Gewalt, ne? Das ist ja einerseits hochpoetisch, aber dann kommt da das rein.
Jetzt kommst du mit Wolfgang Grams bestimmt, ne?
Ja, dann kommen da solche Verse rein, die nah an der Verschwörungstheorie sind. Das finde ich schwierig. An dieser Stelle Gruß an Stefan Mahler, der den Text, glaube ich, geschrieben hat. Er hört Reflektor, darauf bin ich ganz stolz.
Oha.
Und ich sehe manches da auch kritisch.
Das tue ich auch, ne? Also ich setze das jetzt auch so ein bisschen voraus. Es ist klar, wir reden hier immer noch über Slime. Ich meine, die haben ja schon bei der Alle gegen Alle sind sie ja weg von diesem totalen Parolengedresche und das wurde alles ein bisschen poetischer und ein bisschen weniger plakativ und so. Das würde ich sagen, hat Stefan Mahler bei der Schweineherbst weitergeführt. Das ist nicht mehr Polizei ist ASS mäßig so. Klar würde ich jetzt inhaltlich hier und da bestimmt auch Abstriche machen, wenn wir jetzt da in die Textexegese gehen. Aber das, ja, also das muss man bei Slime, glaube ich, irgendwie mitdenken, dass wir immer noch von Slime reden. Und ich glaube, 1994 als Kommentar zur Zeit, die beiden Songs, Der Tod ist ein Meister aus Deutschland und Schweineherbst, waren ja vorher schon eine Doppelsingle gewesen, die 93, glaube ich, erschienen ist. Ich glaube, das hat schon damals.
Okay, das fand ich auch cool. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland von Paul Celans Todesfuge ist das ja. Das fand ich schon. Fand ich schon ein Flash, dass sie sowas gemacht haben.
Also ich kann es einfach nur sagen, wenn ich mich daran erinnere, sind da so viele schreckliche Sachen in Deutschland passiert. So, wie gesagt, dann auch noch vom Land kommt, man war halt einfach irgendwie so vollkommen aufgeschmissen. Natürlich hast du mal irgendwie eine Gegen-Nazis-Demo in Stade gemacht, da standen dann aber 140 Leute rum oder irgendwie sowas und habe mich da wahnsinnig auch mit meinem Vater, nicht gestritten, sondern mein Vater hat das im Endeffekt, glaube ich, ganz gut aufgefangen und hat mich auch so auslabern lassen, so wie ich das alles finde und hat da vielleicht noch ein bisschen gestaunt, sieh das doch mal so, das kann so sein, damit ich halt nicht aufhöre zu denken, aber ich glaube, ich hatte auch selten in meinem Leben, dass eine so eine Aufgeschmissenheit und natürlich auch so eine traurige Wut durch eine Platte einfach so komplett abgespielt wurde. Also es war, die Platte ist genauso, wie ich mich und wie viele sich da einfach geführt haben, mit einer Energie. Und also die Platte ist zum Beispiel zu heute, die ist auch noch nicht alt geworden. Die hört sich immer noch geil an.
Also
sowas, wenn da irgendwas mit Raff dabei ist, ist mir das scheißegal. Das ist dann schon da im Kontext der Zeit. Aber das ist dann eben einfach echt so ein deutsches Meisterwerk, das da so Hamburger Punks da plötzlich einfach so einen Soundtrack für ein Gefühl gemacht haben, was meiner Meinung nach ganz, ganz häufig verbreitet war in Deutschland.
Und 15 Jahre nach Bandgründung, glaube ich, auch auf dem Zenit ihrer Relevanz mit der Platte einfach. Ne? Also das und übrigens auch, glaube ich, auf ihrem kommerziellen Höhepunkt. Das Ding war ja sogar in den Charts und war, glaube ich, dann auch so, dass dann der Stefan Mahler irgendwie dann auch dem das wieder danach zu viel war. Danach ist die Band ja zerfallen, als die da wahrscheinlich noch in andere Rock Olympsphären in Anführungszeichen hätte hervorschnellen können. Hervorschnellen, na was auch immer.
Ich finde, man kann es jetzt wieder mal aus dem CD-Regal nehmen oder Plattenregal und sich anhören. Es ist leider aktueller, als es lange war. Und genau, dies, interessant finde ich so diese Verweise zur Poesie bei Slime. Ich meine, es gibt ja dann später, kam ja das Album mit Erich Mühsam Texten, Paul Celan, Die Todesfuge, wie eben erwähnt, auf dem dritten Album, was ich so sehr liebe, Zu kalt, das ist ja auch, beruht ja auch auf dem Text von Heinrich Heine, auf ein Gedicht, auf ein kurzen Gedicht von Heinrich Heine. Also das, liebe Punks, eure Idole von Slime sind Poeten, das finde ich cool. Wir müssen weitermachen.
Ein ja, Fakt bitte. Muss ich noch droppen zu der Schweineherbst. Markus Wiebusch hat einen Text geschrieben, damals noch von But Alive, später von Ketka. Der Song Aufrecht gehen ist von ihm.
Du tust manche Dinge, wenn dich Hunger überkommt und dann tust du es immer wieder, weil auch Hunger wiederkommt. Da hat er mal einen rausgehauen.
Nicht
ey.
Schlecht.
Das ist allerdings wirklich.
Ja. Was ich Slime nicht verzeihe, vielleicht machen sie es ja noch, wo wir eben bei Brian Wilson und den Beach Boys waren, dass sie kein Album mit dem Titel Smile gemacht haben im Slime-Schriftzug. Sie müssten nur zwei Buchstaben vertauschen.
Heftig, Müller.
Leute, Platz zwei. Das muss hier natürlich rein. Es ist gar kein Album, sondern es sind 6 Alben. Johnny Cash und die American Recordings. 1994 bis 2010 veröffentlicht. Zuvor war Cash ziemlich abgemeldet und dann konzipierte Rick Rubin etwas Neues für ihn. Entstaubte und minimalistische Aufnahmen, die wurden in Rubins Wohnzimmer bzw. in Johnny Cash Blockhütte angefertigt. Markant sind auch die geschmackvoll ausgewählten Coversongs, mit denen die Tracklistings durchsetzt sind. Bei Teil 1 hat zum Beispiel sogar Glenn Danzig extra ein Lied für Cash geschrieben. 13 heißt es. Und ich bin kein U2-Fan, aber wenn Johnny Cash das interpretiert, dann liebe sogar ich das. Und für mich das absolute Highlight dieser ganzen Serie ist der Bonnie Prince Billy Song I See a Darkness. Oh, auf dem dritten Teil, Solitary Man. Mir ist bewusst, dass auch schon versucht wurde, diese American Recordings anzugreifen, als Wohlfeil oder so. Aber nicht mit mir, nicht hier bei Reflektor. Oder was meint ihr, Thes und Koya?
Wer greift denn sowas an? Also wer ist er? Also wer? Also hat er einen Wikipedia-Eintrag oder was?
Weiß ich nicht. Vielleicht ja im Spex oder keine Ahnung.
So Quengelhoschis, ne?
Also ich kann als Quengelhoschi mal kurz kurz sagen, ich habe Johnny Cash jetzt nie so richtig gehört, weil ich kenne den vor allem, weil ich bin ja auch schon jenseits der 30 und habe mit 30 aufgehört zu trinken, aber Freunde von mir, die das nicht gemacht haben, die haben dann irgendwann angefangen, sich so für Whisky zu interessieren und dann immer so gesagt, ah, das hier ist ein guter Whisky. Und die haben auch dann irgendwann angefangen, Johnny Cash zu hören. Ich habe es teilweise auch mit Bob Dylan beobachtet. Das ist mir verwehrt geblieben, diese Phase, sich damit auszukennen oder dafür zu interessieren. Ich finde die Musik okay, aber ist, ja, weiß ich nicht, immer das Gleiche, oder?
Jetzt reicht's aber mal hier. Das ist
Ach, du warst der Nerv heute.
Aber ich habe einen Wikipedia-Artikel, zumindest meine Band. Es sollte jetzt gar nicht so despektierlich klingen, wie es klang.
Nein.
Aber ich habe mir die Platten auch alle nochmal angehört. Ich habe noch zwei weitere Punkte, die ich loswerden muss. Das erste ist, Johnny Cash heißt mit echtem Namen J.R. Das finde ich total lustig, weil die Eltern konnten sich nicht zwischen John und Ray entscheiden. Und das andere ist, hier schließt sich der Rick Rubin-Kreis. Er war erst bei Def Jam, da hatten wir das LL Cool J-Album. Aus Def Jam wurde Def American Recordings, da hatten wir Flipper. Und jetzt kommen die American Recordings, die so heißen, weil das Label so heißt, auf dem es erschienen ist. Also es sind nicht amerikanische Tonaufnahmen, sondern das ist die Plattenfirma sozusagen. Also das könnte man denken, das hätten wir alles konzipiert. Und jetzt möchte ich eure Lobhudelei nicht länger durch meine blasphemischen Einwürfe beschmutzen.
Nervt halt ein bisschen, wenn jemand, also ich hatte in meinem Leben ungefähr 4 gute Ideen. Und so Leute wie Rick Rubin, die hatten halt einfach so 72 gute Ideen. Das stresst mich immer ein bisschen. So, aber der hat sich eben einfach gedacht, so Johnny Cash, total super, amerikanische Ikone, nicht mehr besonders erfolgreich. Du kommst jetzt mal vorbei. Du kommst jetzt einfach mal, ja, Johnny, du kommst, Greyhound-Ticket ist unterwegs. Du kommst jetzt vorbei und ich spiele dir ein paar Songs vor und du darfst nichts sagen. Und dann, Johnny, hör dir das jetzt an und dann spielst du die nach. Und das ist halt einfach so eine Idee, die zumindest die Ästhetik der Musik extrem, meiner Meinung nach, eine der größten ästhetischen Neuerungen, auch wenn das alte Lieder sind und das auf alt gemacht ist, der letzten 20 Jahre. Ne? Und versuchen ganz viele Leute nachzuspielen. Bands stehen heute im Studio, wie nehmen wir die Gitarre auf? Ja, lass so Johnny Cash-mäßig machen. Und das meinen sie damit. Und das ist schon ganz schön wild, wenn jemand so viele intuitive, tolle Ideen hat zwischen LL und JR.
Und niemand schafft das, dass das dann so klingt wie bei ihm.
Ne? Ja.
Das ist auch das Interessante daran. Ist so ähnlich wie die Coca-Cola-Formel, die auch niemand rausfinden kann. Wir wissen ja, Fritz Cola schmeckt nicht und Pepsi ist mittlerweile mit Süßstoff durchseucht. Ja. Furchtbar.
Die Stimme bricht auch im Laufe der Alben immer mehr weg. Das finde ich abgefahren, wenn man die so am Stück hört, wie die Stimme immer kratziger und rauer wird. Das ist schon.
Ist einfach.
Also, es hat schon was.
Das große Finale. Wir kommen zu Platz 1.
Als früher meine Tochter ab und zu aufgewacht ist, also wenn die so aufgewacht ist, habe ich morgens gesagt, then you see Tes Ullmann, then you see Tes Ullmann.
Ich war gerade beim Bonnie Prince Billy Konzert und er hat das Lied gespielt, das war schön. Platz 1. Da waren wir uns alle einig, da gab es gar keine Diskussion. Das ist super, natürlich.
Es ist eine geniale Nummer 1. Du hast meine, mit der Schweineherbst 3 und der 1 bin ich voll mit dabei.
Es war ja klar, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was es wird. Natürlich ein Album aus dem Jahr 1984. Tina Turner mit Private Dancer. Dancer?
Kommt drauf an.
Campino. Campino würde Dancer sagen.
Dancer. Aber der sagt auch The Clash.
Eben.
Dancer, ne? Sie ist Amerikanerin.
Ja.
Also.
Nein, sie ist Schweizerin. War Schweizerin.
Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also, verkauft hat sie von dem Album 20 Millionen. Und warum haben wir das hier auf Platz 1 getan? Weil das Album hier hingehört. Ich sagte es ja schon, es ist das 5. Soloalbum von Tina Turner. Da ist alles drin, R&B, Pop, Rock, New Wave. Sie hatte vorher eben schon 4 Soloalben veröffentlicht und die waren nicht wirklich erfolgreich. Nur das 2. Album war in den USA ein paar Wochen auf den hinteren Plätzen in den Billboard-Charts. Und dann dieser Burner. Wenn man sich mal Let's Stay Together zum Beispiel anhört, zusammen mit Heaven 17. Das hat Klasse. Das war einfach der Wahnsinn, finde ich. Ich meine,
das hat Klasse, das hat Pep, das fetzt von vorne bis hinten.
Und von wem ist der Titelsong Private Dancer?
Darf ich es sagen?
Ja, bitte.
Von Mark Knopfler von den fucking Dire Straits, der größten Band des Planeten.
Ja. Das sollte eigentlich auf ihrem Album erscheinen, aber Mark Knopfler war der Meinung, das Lied kann nur eine Frau singen und
macht Sinn.
Weiß ich gar nicht.
Außer
aber
wenn
ich
man bei
das,
den Chippendales ist.
Ich finde es irgendwie gut, dass er das so weggegeben hat und ja, und ich finde Tina Turner eh toll. Sie lebt ja leider nicht mehr. Ich habe sie kennengelernt, glaube ich, im Film Mad Max, jenseits der Donnerkuppel. Das war irgendwie auch nicht so ein Promotion-Auftritt. Sie war wirklich totaler Mad Max-Fan und wollte deshalb in diesem Film spielen. Ja.
Ich finde auch die Coverversion von Help super, also den Beatles-Song Help, den vielleicht manche Hörer und Hörerinnen kennen. Den hat sie langsamer gespielt. Man könnte ihn auch schneller spielen, das haben The Damned gemacht. Das ist jetzt die Version, die ich bevorzugen würde. Noch besser als von Beatles.
Noch besser, wenn sie es zusammengespielt hätten. Tina Turner und The Damned.
Ganz genau.
Und hört euch mal 1984 von David Bowie in ihrer Version an. Toll. Noch ein Nerd-Fact. Auf der Bonus-Edition ist I Wrote a Letter drauf. Ein Song komponiert von, wer weiß es?
Slime.
Von Inga Rumpf, von Frumpy. Ja, also
alter Schwede.
Es ist einfach, es ist nur nicht das beste Comeback-Album, es ist das beste Album, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin da, verbinde da nur ganz warme Momente mit der Zeit und mit der Platte.
Ich finde es auch eine tolle Geschichte, nachdem sie da diesen schrecklichen Ike verlassen hat und
ihre Karriere eben erstmal nicht lief, dass die dann so nochmal zurückgekommen ist. Wenn ich an Tina Turner denke, dann denke ich auch an die Tina Turner aus dieser Zeit. Und da hat die ja schon seit 20 Jahren Musik gemacht. Ne? Bei vielen denkt man immer nur so, da hat man direkt halt die aus der Frühphase vor Augen. Aber das ist Tina Turner. Da war die wirklich so absolut auf ihrem Zenit und hat das wahnsinnig gut gemacht. Das ging dann ja auch weiter. Also die hat danach ja noch mehrere erfolgreiche Alben gemacht. Und ich glaube, das erste, was ich von ihr gehört habe, war dann dieses James-Bond-Ding wahrscheinlich in den 90ern, was auch geil war. Aber da, also ich habe jetzt tatsächlich auch ein bisschen Tina Turner dann gehört in Vorbereitung hier auf den Reflektor-Podcast und muss sagen, ja doch, ist gut, du hast recht. Es ist, ich würde sagen, es ist gut.
Und es ist wirklich das Album, auch deshalb gehört es auf Platz 1, was wirklich im wahrsten Sinne Comeback ist, auch wenn man den kommerziellen Aspekt dazu nimmt und was sie, und genau, sie war dann eben auch nicht mehr weg. Bis zu ihrem Tod jetzt leider im letzten Jahr, glaube ich, ne? In der Schweiz.
Ja, es ist gar nicht lange her, stimmt.
Ja.
Ja. Hm. In der Schweiz als Schweizerin tatsächlich.
Mit diesen Worten machen wir ein Schnitt. Wir sind fertig mit unseren Top 20 Comebacks. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, wir haben euch inspiriert und ihr seid unserer Meinung. Wenn ihr das anders seht, sagt uns gerne Bescheid. Hier bei Reflektor geht es nächste Woche am Freitag weiter mit dem Reflektor Magazin. Auch dort wird es unter anderem um ein Comeback gehen. Ich werde mit einem Überraschungsgast über das neue Album von The Cure sprechen. Und bis dahin wünschen wir euch nur das Allerbeste. Kommt bitte natürlich in den wundervollsten Club der Welt, in den Club Reflektor. Den Link findet ihr in den Shownotes. Thees, Kolja, final last words.
Ich freue mich, dass Reflektor zurück ist. Ich freue mich auf alles, was noch kommt, und es ist ein Riesenspaß.
Wir sind back wie die Street Boys.
Yes, wir sind back wie Cooked Crack.
Und wir lieben euch. Vielen Dank. Euer
Thees Uhlmann
und euer
Kolja Podkowiek
und euer Jan Müller.
Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Eine Produktion von Clouds Hill. Sounddesign Jonas Scherer und Sebastian Muxi Muxfeld. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und den Podcast abonniert. Folgt Reflektor gern auf reflektor-podcast. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Stellt euch vor, ihr betretet ein Haus. Und hinter jeder Tür in diesem Haus wartet eine Geschichte auf euch. Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Mal tragisch, mal komisch, mal laut, mal leise. Eines haben all diese Geschichten hinter all diesen Türen gemeinsam. Sie sind wirklich passiert. Und sie werden euch alle in meinem neuen True Story Podcast erzählt. Mein Name ist Lotti und damit herzlich willkommen im Plothaus. Alle zwei Wochen mache ich hier die Türen auf und lade bekannte Persönlichkeiten ein, die mit mir die unglaublichsten Geschichten von True Crime über Mystery und Survival bis zu weltbewegenden Biografien erleben. Euch erwarten außerdem auch Solo-Folgen, in denen es nur den Plot, also die Handlung und die Erzählerin, also mich, gibt. Aber egal, ob mit oder ohne Besuch, ich freue mich einfach so krass darauf, mit euch all diese aufregenden Räume zu betreten und mit unvergesslichen Geschichten zu füllen. Plothaus. Alle zwei Wochen ab dem 31.10., immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.